Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anja Maria Stieber, dein Business- und Life-Coach. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Gedanken fürs Leben Podcast. Hier teile ich Informationen und Interviews mit dir, damit auch du den Weg zu deinem Herzen findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Also bleib dran.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, die sie gerade gewonnen haben, die preisen sie. Die sie gerade verloren haben, trauern um sie. Die sie nicht haben oder vielleicht sogar niemals hatten, verspotten sie. Die sie haben und loslassen konnten, sehen sich mit ihr demütig und kraftvoll verbunden. Ja, die Liebe, was für ein wunderschönes Thema. Die einen sagen, unsere moderne Liebe mit Romantik und Beziehung und so weiter und so fort ist ein neumodisches Gedöns, was zum Scheitern verurteilt ist. Doch schaut man in die Geschichte, so sieht man, dass die Bücher voll sind von dem Bedürfnis nach Liebe, Ausdruck der Liebe, die Schönheit der Liebe, Verbindung zu anderen Menschen, die romantisch und liebevoll sind, das Verliebtsein, die Energie, die freigesetzt wird, wenn man sich verliebt. Und genau zu diesem Thema habe ich heute einen Spezialisten eingeladen in mein Gespräch. Das ist Dr. Christoph Quatsch. Er ist Philosoph, Theologe und Religionswissenschaftler und hat zu diesem Thema ein wunderschönes Buch geschrieben, über das er uns jetzt ein bisschen was erzählen wird. Hallo Christoph.
Ja, hallo Anja.
Schön, dass du so spontan in meine Show kommen konntest. Im Grunde geht es ja um dein neues Buch, das heute gerade auf den Markt gekommen ist, Hin und Weg, Verliebe dich ins Leben. Das war auch der Grund, weshalb wir das heute spontan gemacht haben mit meiner Live-Sendung, weil ich natürlich so ein bisschen was über dieses Buch von dir wissen will. Aber zuerst möchte ich mal so ein bisschen was über dich erfahren, Christoph. Wann beschäftigst du dich denn so intensiv mit dem Thema Liebe?
Ich glaube, seitdem ich das erste Mal verliebt war. Das liegt nun schon doch ein paar Jahre zurück. Allerdings war das damals vielleicht noch nicht eine philosophische Beschäftigung oder eine in dem Sinne geistig-intellektuelle Beschäftigung, wie ich es jetzt heute betreibe. Aber ich kann schon sagen, das Thema Liebe treibt mich eigentlich so lange um, wie ich klar denken kann.
Es ist im Grunde etwas, was uns alle irgendwie antreibt und herumtreibt. Und es bleibt doch für viele immer und immer wieder ein Rätsel. Hast du das Rätsel der Liebe gelöst?
Ja, ich glaube, man kann das Rätsel der Liebe nicht lösen. Man kann vielleicht Beschreibungen finden, man kann Interpretationen dieses Phänomens liefern. Aber eine letztverbindliche Interpretation, von der man sagen könnte, jetzt sind alle Rätsel gelöst, die gibt es nicht. Also es gehört gerade zu meinen Studien, die ich so in den letzten Jahren, und das ist jetzt sozusagen auch mal die nachgereichte Antwort auf die erste Frage, seit vielleicht 10 Jahren betrieben habe. Dazu gehört die Erkenntnis, dass über die Liebe in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten auf sehr unterschiedliche Weise nachgedacht worden ist. Sodass, wenn man sich die Geschichte der Liebe sozusagen anschaut, man sieht, dass sehr viele verschiedene Erfahrungen, Interpretationen, Deutungen und so weiter in diesen unscheinbaren, aus 5 Buchstaben bestehenden Begriff Liebe eingeflossen sind, den wir oft etwas leichtfertig im Munde führen.
Du hattest ja in einem Vortrag erzählt, dass es eigentlich eher eine unnatürliche oder eine neue Art der Denkweise ist, die Lieben zu trennen. Also das Agape, die göttliche Liebe zu trennen, zum Beispiel von dem Eros. Kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, wie man das heute sieht und wie man das früher gesehen hat und wo da die einzelnen Knackpunkte sind, die du entdeckt hast?
Okay, das ist natürlich eine lange Geschichte. Immerhin reicht diese Geschichte der Liebe, wenn man so will, und auch diese Geschichte dieser Spaltung, von der du gerade gesprochen hast, bis weit in unsere Vergangenheit zurück, bis in die Zeit der Antike. Du hast von Eros und Agape gesprochen. Das sind ja beides griechische Worte, die wir heute gleichermaßen mit dem Wort Liebe wiedergeben. Aber die Tatsache, dass die Griechen und wie auch in anderen alten Sprachen üblich unterschiedliche Worte dafür kannten, zeigt, dass Liebe eben kein so ganz einheitliches Phänomen ist, das man mit einem einzigen Begriff wirklich gut zu fassen bekommt. Was mich sehr fasziniert hat bei meiner Beschäftigung mit dem Thema Liebe, ist, dass die wohl ursprünglichste Erfahrung und Deutung dessen, was wir heute als Liebe bezeichnen, aus der antiken Philosophie kommt, genauer von Platon, der in einem seiner großen Dialoge eine Priesterin, das ist interessanterweise eine Frau, was in Platons Texten überhaupt in der antiken Literatur sonst fast nie geschieht, also er lässt dort eine Priesterin auftreten, Diotima heißt die, der er etwas in den Mund legt, das er die Einweihung in die Mysterien der Liebe nennt. Und diese Priesterin spricht dann über Eros, über die erotische Liebe, wobei wir da gut beraten sind, nicht gleich an Eros-Center oder irgendwelchen Schmuddelkram zu denken, sondern Eros ist im Griechischen erstmal nichts anderes als ein Begriff, der denjenigen Aspekt der Liebe markiert, der leidenschaftlich ist, der im Herzen steckt, der das Feuer der Liebe macht, der sozusagen das Verliebtsein bezeichnet, dieses hingebungsvolle Element, das dann auch im Titel meines Buches wiederkehrt mit Hin und Weg. Weshalb mir das jetzt wichtig ist, so wie die Menschen gerade in der Antike und über viele, viele Jahrhunderte hinweg die Liebe zunächst mal gedeutet und verstanden haben, war es aus dieser Erfahrung des leidenschaftlichen Verliebtseins. Das ist etwas anders geworden, als vor 2000 Jahren das Christentum auf der Bühne des Geistes erschienen ist und mit ihm ein anderes Konzept von Liebe, nämlich Agape, hoffähig wurde oder zum eigentlich beherrschenden Begriff oder Konzept für die Liebe wurde. Ja. Agape meint nun nicht so sehr, zumindest im christlichen Sprachgebrauch, was dann auf römisch Caritas heißt oder auf lateinisch, meint nicht so sehr dieses leidenschaftliche, feurige Hingerissensein, was Eros bedeutet, sondern wenn von Agape die Rede ist, meint man eher eine, ja, also zumindest wie es dann später gedeutet worden ist, eine moralische Qualität, ein willentliches sich dem anderen in Nächstenliebe und Solidarität zuwenden. Dadurch, dass dieses Konzept in dem christlichen Kulturkreis, das heißt für uns im Westen, zum beherrschenden Verständnis von Liebe geworden ist, haben wir ein Verständnis von Liebe entwickelt, was oft mit moralischen Assoziationen verbunden ist. Ja? Dann wird die Liebe zu etwas, für das man verantwortlich gemacht werden kann. Etwas, das man wollen kann. Etwas, das in der eigenen Macht und in der eigenen Verfügungsgewalt steht. Was aber für das Verliebtsein, wie wir alle wissen, nicht stimmt. Denn wir können uns nicht Kraft unseres Willens verlieben, sondern dieses Sich-Verlieben ist ein Widerfahrnis, was die Alten dadurch ausdrücken, dass Eros seinen Pfeil abschießt und uns mitten ins Herz trifft. Also hier sind zwei unterschiedliche Konzepte von Liebe in unserem Kulturkreis, die miteinander konkurrieren, von denen ich aber glaube, dass es wichtig ist, das ursprüngliche Konzept, dieses Konzept des Eros, wieder ins Bewusstsein zu bringen, weil es das Umfassendere ist, das Tragfähigere ist und dass das uns letzten Endes, ja, sagen wir mal so, diese ganze Kraft und Energie, die in der Liebe steckt, stärker ins Bewusstsein und ins Herz trägt. Oh, das war jetzt eine lange Antwort, sorry.
Okay, das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man durch den Eros der Liebe Lebhaftigkeit einhaucht. Dadurch wird die Liebe sichtbar durch die Schönheit der Blumen, die Schönheit eines Menschen oder generell die Schönheit, die du auch gerne beschreibst, die du mit Liebe und mit Eros in Verbindung bringst. Verstehe ich das richtig?
Ja, im Prinzip schon. Also Eros, wir müssen diese Welt, die sich hinter diesem Begriff verbirgt, uns eigentlich erst wieder erschließen oder uns erst wieder klar machen, weil das irgendwie in unserem Alltagsbewusstsein keine so große Rolle spielt. Und deswegen rede ich in dem Zusammenhang eben gerne von dem Ereignis des Sich-Verliebens, weil uns das am ehesten eine Erinnerung oder eine Ahnung davon verschafft, was es mit Eros auf sich hat. Eines, was zum Wesen des Erotischen unbedingt dazugehört, hast du gerade erwähnt, nämlich das Hingezogensein zur Schönheit. Ja, so wie die alten Griechen Eros dachten und so wie wir das heute, glaube ich, auch immer noch erfahren können, ist, dass sich der Eros immer ins Schöne verliebt. Das heißt jetzt nicht, dass du als Frau wie Claudia Schiffer aussehen musst, damit ich als Mann mich in dich verlieben kann. Schönheit ist hier nicht als etwas, was einem bestimmten Schönheitsideal entspricht, gedacht, sondern im Gegenteil. Es ist so gedacht, wenn ich mich in etwas verliebe, wird dieses Etwas, in das ich mich verliebe, dadurch, dass ich mich in es verliebe, schön. Umgekehrt, wenn mir etwas als unwiderstehlich schön erscheint, verliebe ich mich darin. Das heißt, die Erfahrung von Schönheit und das Ereignis des Sich-Verliebens sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn ich etwas schön finde, wirklich richtig schön finde und nicht einfach nur hübsch und ansehnlich, dann bin ich sozusagen voll mit dem Herzen dabei, da bin ich hingerissen davon. Eros. Umgekehrt, wenn ich wirklich zu etwas hingerissen bin, dann wird es in meinen Augen dadurch schön. Egal, ob diese Person, zu der ich mich da hingezogen fühle, nun einem Schönheitsideal entspricht oder nicht. Das ist übrigens der Grund, warum in der alten Mythologie Aphrodite, die weibliche Personifikation der hinreißend strahlenden, goldglänzenden Schönheit, wie es dann immer heißt, immer mit dem kleinen Eros-Knaben zusammen auftaucht. Die beiden kann man gar nicht voneinander trennen.
Okay. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Wie ist das gemeint, dass Aphrodite gemeinsam mit Eros auftritt und man kann die beiden nicht trennen?
Naja, weil Aphrodite steht für das Hinreißende und Eros steht für das Hingerissensein. Ja, es sind sozusagen zwei Aspekte des gleichen Ereignisses, das wir meinen, wenn wir sagen, ich habe mich verliebt. Wenn ich sage, ich habe mich in Frau X verliebt, ja, dann sage ich damit eigentlich, ich finde Frau X unwiderstehlich attraktiv und anziehend. Das heißt, ich finde sie schön. Und ich sage gleichzeitig, ich bin von ihr so hingerissen, dass ich mich in sie erotisch verliebt habe. Es ist ein Ereignis. Und das Wichtige ist halt, dass wir diese Zusammengehörigkeit von Liebe und Schönheit uns wieder ins Bewusstsein bringen. Ja, das haben wir alle mal erlebt, als wir uns als junge Menschen und vielleicht sogar heute noch über Fasching oder so verliebt haben, dass Liebe und Schönheit ganz eng zueinander gehören.
Ja, was passiert denn mit Menschen Zeit ihres Lebens? Also als Kinder, also werden geboren, sie werden groß, natürlich lernen sie kennen, was Liebe bedeutet in Bezug auf das, was sie in der Familie sehen. Ist da viel Liebe, ist da wenig Liebe? Also kommen in die Pubertät, sie werden das erste Mal mit dem Liebesbedürfnis des Körpers konfrontiert, verlieben sich das erste Mal, gehen in die erste Partnerschaft, die scheitert, gehen in die nächste Partnerschaft, die scheitert. Wenn man dann Studien sich anschaut in Bezug auf Bindungs- und Beziehungsfähigkeit, nimmt scheinbar nach den Untersuchungen die Bindungs- und Liebesfähigkeit der Personen ab, je mehr Beziehungen die hatten, speziell wenn das junge Menschen sind. Was passiert denn da? Was machen wir denn so schrecklich falsch, dass dieses wunderbare Etwas nicht bleibt? Sondern es kommt und geht. Meine Oma sagte immer, ja, die Liebe, die brennt wie ein Heufeuer und ist auch schnell wieder weg.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Das Strohfeuer.
Hast du auch schon mal gehört, gell?
Ja, und dann wird die lange partnerschaftliche Liebe mit den glühenden Kohlen verglichen, die auf Jahre hinweg die Seele warm halten. Also das ist natürlich kein ganz leichtes Thema. Deswegen hat mein Buch auch irgendwie 260 Seiten am Ende bekommen. Aber ich versuche es mal irgendwie kurz und knapp zu sagen, was mir dazu einfällt. Nochmal bezogen auf diese antike Deutung des Eros, weil ich von der wirklich sehr viel gelernt habe und das ist, wenn man so will, der geistige Hintergrund, vor dem ich diese Philosophie oder Theorie der Liebe aufgebaut habe, die jetzt in dieses Buch hin und weg eingeflossen ist. Da finden wir im Prinzip folgenden Gedanken, neben den auch von dieser Diotima vorgetragen. Wenn wir Menschen in jungen Jahren sind, dann verlieben wir uns zunächst mal in einen schönen Körper. Das ist völlig normal, das ist völlig okay. Und was wollen wir, wenn wir uns in einen schönen Körper verlieben? Wir wollen Sex mit ihm haben. Das heißt, die Liebe bekommt hier, hat am Anfang, dieses erotische Element hat am Anfang eine durchaus auch sexuelle Komponente. Das gehört mit dazu. Damit geht, wenn man so will, die Reise in das Land der Liebe los. Aber der springende Punkt ist der, wir sollten dabei nicht stehen bleiben, sondern es gibt so etwas, in der Gedanke der antiken Philosophie, wie einen Reifungsprozess, wie einen Bildungsweg innerhalb der Welt des Eros. Und dieser Weg führt dazu, dass wir in unserer Wahrnehmung dessen, was schön ist, also dessen, worin wir uns verlieben können, immer weiter und immer offener werden. Das heißt, ich verliebe mich dann in einem fortgeschrittenen Alter nicht mehr einfach nur in einen schönen Körper, sondern ich stelle fest, dass es auch schöne Seelen gibt und dass es schöne Kunst gibt, dass es schöne Natur gibt. Und am Ende, sagt die Diotima, merken wir, dass wir eigentlich in dem ganzen Kosmos, in dem wir leben, von lauter Schönheit und hinreißendem, vollendeten umgeben sind, sodass wir uns ins Ganze verlieben, sodass wir am Ende verliebt sind ins Leben, wenn man so will. Ja? Mhm. Das ist also ein Weg, der quasi durchs ganze Leben führt und der immer getragen ist oder von dieser Urkraft des Lebens, von dieser Kraft des Eros, mit der, wenn man so will, das Leben zu sich selber kommen will, ja, indem es sich auf der Ebene der Sexualität zunächst erstmal reproduziert, ja, indem wir Nachwuchs erzeugen. Das aber dann darüber hinausgeht, auch bis in die spirituellen Dimensionen hinein, wo wir sozusagen zu diesem Ja-Sagen zum Leben geführt werden, dass wir uns und die Welt, in der wir leben, weil wir sie schön finden, bejahen können und dadurch ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und das Entscheidende ist, es ist immer die Kraft der erotischen Liebe, die uns sozusagen durch diese ganzen Facetten und Dimensionen unseres Lebens hindurchträgt, bis unser Leben zu seiner Blüte und zu seiner Vollkommenheit gelangt.
Okay.
Das heißt, was machen wir eigentlich? Darf ich noch kurz? Ich wollte noch diesen einen Aspekt deiner Frage noch aufgreifen, weil du fragst, was machen wir eigentlich falsch, dass das so selten gelingt, ne? dass wir irgendwo auf halber Strecke dieses Wegs in unglücklichen Beziehungen enden, ja, oder dass wir Schiffbruch erleiden in einer Ehe oder in einer Partnerschaft und dann sagen, ach Gott, mit der Liebe, ach komm, scheiß eins drauf, das war irgendwie nix. Ich lebe lieber für mich alleine und hab einen Hund oder sowas, ja, kommt hier vor. Nichts gegen Leute, die Hunde haben im Übrigen. Was ist da schiefgelaufen? Ich glaube, was da schiefgelaufen ist, ist, dass wir irgendwann sozusagen den Sprung verpassen, von einem eng geführten zu einem weiteren Verständnis der Liebe zu kommen. Und wenn wir, das ist jetzt der Philosoph, der hier spricht, wenn wir keine Ideen, keine Begriffe, keine Vorstellung davon haben, was Liebe denn alles sein kann, werden wir vielleicht auch nie aus diesem engen Verständnis der Liebe herauskommen. Das enge Verständnis der Liebe ist für mich eines, in dem wir uns Liebe nicht anders vorstellen können, als dass sie quasi sich manifestiert oder Gestalt annimmt in Sexualität oder in Beziehungen, in festen, fixierten Partnerschaften. Mhm. Nichts gegen Sexualität und fixierte Partnerschaften. Wir brauchen das. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir sind immer körperlich und wir haben auch diese Sicherheitsbedürfnisse. Wir brauchen Stabilität. Gerade wenn wir Kinder und Beziehungen haben, dann brauchen wir sowas. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Aber es wäre nach meinem Verständnis zu kurz gefasst. Und das hat was mit einem falschen oder zumindest flachen Verständnis von Liebe zu tun, wenn wir glauben, dass es darüber hinaus nicht auch andere Ausdrucksformen von Liebe gibt. Eine tiefe Verbundenheit von Seelen, sowas, wie man, was man auch Seelenverwandtschaft nennt, wo man sich wirklich zu anderen Menschen oder auch zu Landschaften oder zu was weiß ich nicht, auf eine ganz innige Weise hingezogen und damit verbunden fühlt, sich in gewisser Hinsicht verliebt, aber deswegen ja nicht gleich mit der Landschaft oder dem anderen Menschen ins Bett steigen muss oder eine feste Beziehung eingehen muss. Und da fehlen uns einfach Ausdrucksformen, da fehlen uns auch Menschen, die uns sozusagen in der Liebeskunst unterweisen und uns Wege zeigen, wie wir, wie ich das in meinem Buch mal nenne, solche gefahrlosen Liebschaften leben können. Aber ich glaube, es geht.
Was ist denn so eine gefahrlose Liebschaft?
Eine gefahrlose Liebschaft ist etwas, was man sicherlich auch als eine Freundschaft bezeichnen kann, aber Freundschaft ist auch so ein abgelutschter Begriff, dessen Kraft uns irgendwie verloren gegangen ist. Wenn ich mich wirklich, also das ich rede das mal aus eigener Erfahrung, ja? Als jemand, der auch viel rumkommt und vielen Menschen begegnet. Es kommt mir immer wieder vor, dass ich Frauen, aber auch Männern begegne, wo ich sofort spüre, hier gibt es irgendwie etwas, was uns auf einer ganz tiefen Ebene, ich würde sagen, von Seele zu Seele verbindet. Ja, es ist, als ob ein kleiner Draht zwischen mir und dieser Person gespannt ist, der plötzlich zu leuchten oder zu glühen beginnt. So fühlt sich das etwa an. Gut, ich selber bin verheiratet, habe Kinder, bin mit meiner Frau glücklich und lebe seit, ich weiß immer nicht genau wie lange, seit 15, 16 Jahren in einer festen Beziehung. Und das ist jetzt, wenn so etwas mir widerfährt, sagen wir auch mit einer anderen Frau, ist es für mich kein Grund, deswegen jetzt irgendwie meine Ehe oder meine Beziehung in Frage zu stellen. Aber gleichzeitig merke ich doch, hier verbindet mich etwas mit diesen Menschen, was auch Ausdruck finden will. Wie kann ich das jetzt machen? Wie gelingt mir das? Ich selber wusste das am Anfang auch nicht und musste das im Prinzip erproben, indem ich halt einfach nach solchen Ausdrucksformen gesucht habe. Und ich habe festgestellt, es ist durchaus möglich, dass man ein so inniges Verhältnis auch mit anderen Menschen unterhält, dass, indem man sich wirklich verbunden weiß, miteinander kommuniziert, aber das Bedürfnis, jetzt irgendwie eine neue Beziehung zu beginnen oder auch Sexualität zu haben, ist dabei gering. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal, was weiß ich nicht, mal jemanden anders umarme oder bei einem tiefen, intensiven Gespräch, dass wir einander Händchen halten oder sowas. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich diese seelische Verbundenheit. Aber das muss man sich zugestehen, ne? Und man darf nicht gleich immer denken, jetzt fühle ich mich irgendwie hingezogen, verliebt, aber das darf nicht sein, weil ich ja damit irgendwie meine Beziehung gefährden müsste. Das sind Gedanken, ja? Mindfuck, wie man das auf Neudeutsch nennt.
Das bedeutet aber auch, dass die Partnerin oder der Partner, der dazugehört, dass da ein gewisses Maß an Vertrauen und auch an eigener Liebesfähigkeit da sein muss. Sonst besteht ja immer die Angst, dass der eigene Partner weggerissen wird.
Unbedingt.
Aus der Familie oder aus der Beziehung.
Das setzt wiederum ein hohes Maß auch an Transparenz und Offenheit voraus, also wirklich eine Kultur des Gespräches, die auch, die sich auch schon bewährt hat, die auch krisenfest ist. Ja. Auch so ein wichtiger Punkt. Wir glauben auch immer, wenn man sich liebt, dürfte man keine Krisen miteinander haben oder keinen Streit miteinander haben oder keine Konflikte miteinander haben. Stimmt natürlich nicht. Also ein guter Konflikt, ein guter Streit kann ein Symptom für eine sehr innige und tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen sein. Ne? Weil man ringt ja gemeinsam um einen besseren Weg. Deswegen würde ich auch immer sagen, diese von mir sogenannten gefahrlosen Liebschaften, das ist nichts für Anfänger. Das ist wirklich etwas, was auch auf dem Weg durchs Leben erst zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt lebbar und realisierbar wird. Wenn vielleicht auch Sexualität nicht mehr das alles dominierende Thema ist, wenn eine Partnerschaft auch bereits auf eine gewisse Weise konsolidiert ist. Ja? Ich denke mal, das hat unsere Mutter Natur eigentlich ganz klug eingerichtet. Ja? In den ersten 20, 30 Jahren unseres Lebens spielt Sexualität eine große Rolle. Dann kommt das Thema Partnerschaft, Beziehung, Ehe. Und irgendwann, ich würde mal sagen, so ab der Hälfte des Lebens, 40, 45 aufwärts, können wir, glaube ich, diese innere Reife aufbringen, um solche erotischen Freundschaften, vielleicht kann man es so nennen, zu pflegen und zu kultivieren. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Kostbares, was wir uns nicht entgehen lassen sollten, weil es einfach dieses Feuer der Leidenschaft im Herzen hält. Wir können unmöglich unsere Partner sozusagen damit belasten oder ihnen die Aufgabe erteilen, zu einem immerwährenden Kraftwerk und Energiespeicher für unsere erotische Leidenschaft zu machen. Das ist nicht die Aufgabe von Partnern. Ja. Die Partnerschaft ist für mich, so wie ich es verstehe, einfach ein Liebesbund, der einen gemeinsam durchs Leben trägt, wo man sich gegenseitig unterstützt, sich auch gegenseitig kritisiert, wo man auf einem hohen Maße der Vertrautheit ein Fundament für sein eigenes Leben schafft. Aber zu glauben, dass man in seinen Lebenspartner sich jede Woche aufs Neue verlieben kann, ist einfach illusorisch. Jetzt, du hast jetzt irgendwie das Fass angestochen, jetzt sprudelt es, also nur noch ein Satz dazu. Aber wenn es mir denn gelingt, mich eben, also mich zu öffnen, meine erotische Empfänglichkeit auch auf Menschen, Dinge, Kunstwerke, Situationen zu öffnen, die jetzt nicht unbedingt mit meiner Partnerschaft zu tun haben, dann fließt mir gleichsam immer wieder aufs Neue diese Energie zu, was dann auch meiner Partnerschaft von Vorteil sein wird. Also auch hier nochmal persönlich gesprochen, wenn ich bei einem Seminar oder bei einem Vortrag einer anderen Frau oder wie gesagt, es kann auch schon mal ein Mann sein, begegne, der mich irgendwie erotisch entflammt, ja, dann kommt das meiner Beziehung, meiner Partnerschaft, meiner Kreativität und meinen Lebensumständen immer zugute. Setzt natürlich voraus, dass ich damit umgehen kann und nicht glaube, jetzt muss ich hier gleich irgendwie eine große Affäre oder sowas vom Zaun brechen.
Das heißt, du teilst es aber auch mit deiner Frau und deine Frau kann an deinem Erlebnis und an deiner Freude, die du erlebt hast, teilhaben, oder?
Meistens natürlich vermittelt, ja, weil sie nicht unmittelbar dabei ist, weil wir haben halt kleine Kinder und sie ist bei den Seminaren und Vorträgen, wo ich so bin, in der Regel selber nicht dabei, aber ich bringe das mit nach Hause und dann kann sie daran teilhaben, genau.
Also ich kann mich an ein Coaching-Gespräch erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo mir eine Klientin gestanden hat, sie hat gerade eine Affäre angefangen mit einem Mann und wollte das auch ganz frei und erotisch leben und die große neue Freiheit und so. Man dachte, ja, das ist ganz interessant, die große erotische Freiheit, was man auch so aus dem esoterischen Bereich so hört. Und dann sagte ich, und wann sagst du das deinem Mann? Ja, wie meinem Mann. Dann sage ich, es ist ja nicht offen und ehrlich, wenn da jetzt ein Verhältnis draus wird und dein Mann weiß nicht davon, dann ist das keine Liebesbeziehung, von der du sprichst, sondern das ist irgendwie nicht so ganz in Ordnung. Ja. Sie hat nachher das tatsächlich geöffnet, auch für ihren Mann, und er wurde dadurch Mitwisser und konnte damit mit dieser Situation wesentlich besser umgehen. Wie sie das tatsächlich für sich jetzt gelöst haben, weiß ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das zu einer wesentlich besseren Lösung geführt hat oder führen wird, als hätte sie das über längere Zeit verheimlicht. Weil das ist ja dann auch nicht Eros, weil da wird ja im Grunde etwas, diese Verheimlichtuereien und so weiter und so fort, nimmt ja die Schönheit weg aus dem Eros, oder?
Ja. Es ist für mich wirklich immer eine Frage dessen, was ich eben die erotische Reife nenne. Ne? Und wenn wir wirklich in der Liebe sind, wie ich ganz gerne sage, also in dieser Schwingung, ja, in dieser Kraft drinstehen, dann liegt darin auch eine große Freiheit, eine große Wahrhaftigkeit und eine große Ernsthaftigkeit. Dann möchte ich eigentlich nicht irgendetwas verheimlichen oder unter den Tisch kehren. Ich meine, das kann mal nötig sein, weil es gerade eine Situation gibt, wo vielleicht mein Partner überfordert wäre, wenn ich mir jetzt sowas auftische, weil er oder sie gerade selber irgendwie ein Brassel hat. Ja, das kann immer sein. Das sind aber dann temporäre Geschichten, da muss man halt schauen, wann ist die richtige Zeit da. Aber es setzt einfach ein hohes Maß an Reife und ein hohes Maß an Vertrautheit voraus, und es ist eben für mich jetzt etwas, ja, womit man auch nicht leichtfertig und vorschnell umgehen sollte. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, sich selber zu prüfen, wenn Eros einen mal wieder packt. Was ist hier wirklich im Spiel? Geht es hier darum, dass mein Ego gestreichelt wird und ich mich aufplustern kann, weil, wow, da ist jemand, der ist in mich verliebt und jetzt spiele ich mal das Spiel mit. In Klammern gesagt, ist mir auch schon passiert und habe mich dann hinterher fürchterlich für sowas schämen müssen. Ja. Oder ist hier wirklich eine echte und authentische Verbundenheit da? Wenn ich mir nicht sicher bin, wie es ist, dann kann ich das ganz leicht dabei herausfinden, dass ich sozusagen die entsprechende Person, in die ich mich jetzt hier verliebt habe, quasi mit der Tatsache wirklich auch immer wieder konfrontiere, hallo, der, in den du dich da verliebt hast, also ich selber, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe eine Familie, und das hat für mich ganz hohe Priorität. Das möchte ich in keiner Weise irgendwie in Frage stellen, weil das ist die Grundlage meines Lebens. Wenn dann die entsprechende Person davon nichts wissen will und damit nichts zu tun haben will, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass hier irgendwelche Ego-Geschichten im Spiel sind, dass hier sich Elemente von Begehren und Projektionen reinschleichen, die Symptome einer, nach meinem Dafürhalten, dann eben noch nicht wirklich reifen Liebe sind. Ja? Also genaue Selbstprüfung ist absolut notwendig, weil Eros ist kompliziert. Aber schön.
Also du hast eine tolle Inhaltsangabe in deinem Buch. Also da reizt es wirklich, jeden einzelnen Punkt sich direkt durchzulesen. Ich wünschte, wir hätten mehr als nur 30 Minuten für unser Gespräch. Was verstehst du denn unter Sehnsucht macht das Ego mürbe?
Darunter verstehe ich Kapitelüberschrift aus dem Buch. Darunter verstehe ich, dass in uns allen ein Feuer der Sehnsucht brennt, ein Feuer der Sehnsucht nach Vereinigung, nach Einssein mit anderen Menschen, aber am Ende mit dem göttlichen Ursprung, aus dem wir gekommen sind. Und diese Sehnsucht, wenn wir der nachgehen, die, wie die Lateiner sagen würden, transzendiert uns. Ja, sie löst eigentlich, sie lässt die Grenzen unseres Egos porös werden, weil es ja um Vereinigung geht. Wenn ich wirklich von einer Sehnsucht gepackt bin, ja, dann bin ich selber nicht mehr so wichtig. Was dann wichtig ist, ist das, dem diese Sehnsucht gilt. Großes Thema der Romantiker zum Beispiel, deswegen liebe ich die so. Die haben die Sehnsucht auf eine Weise beschrieben, oh, da kann man nur heulen, wenn man das liebt.
Oh. Ja, wir sind jetzt auch am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hätte gerne mit dir noch ein bisschen weiter gesprochen. Aber diejenigen, die jetzt hingehört haben, ich kann euch nur empfehlen, kauft euch dieses Buch. Hin und weg, verliebe dich ins Leben von Christoph Quatsch. Es ist wirklich, wirklich zu empfehlen. Es ist auf der einen Seite etwas herausfordernd, wenn ich das so sagen darf, Christoph, aber auf der anderen Seite auch, ja, Zuckersirup für die Seele.
Gut gesagt.
Lieber Christoph, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du persönlich hast dir gewünscht, dass dein Buch erfolgreich wird. Ich wünsche dir, es wird ein Bestseller und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, auch bei deinen Lesungen, die du hast dieses Jahr. Man kann bei dir auf die Internetseite gehen, kann sehen, wann die Lesungen sind. Man kann schauen, wo man dich kennenlernen kann, wo man dich treffen kann und hoffe, dass du sehr viele Seelen aufwächst, ein wirklich liebevolles Leben zu führen. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, Christoph.
Danke für die guten Wünsche und dir auch alles Gute mit deiner Sendung.
Alles klar. Bis dann. Tschüss, Christoph.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss.